Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, heute Morgen wollen wir unser drittes Thema zu diesem Rahmenthema biblische Heiligung hören. Und da geht es um einen ganz wichtigen Punkt. Christus, unsere Heiligung. Wenn wir von der Heiligung sprechen, dann gibt es im Prinzip zwei Seiten, die wir da beachten müssen. Das eine ist, dass wir durch den Herrn Jesus Christus und sein vollkommenes Sühnopfer geheiligt sind und eine heilige Stellung vor Gott haben in Christus. Und das andere ist, was unser Bruder schon gelesen hat, dass wir aufgefordert werden, auch in unserem Lebenswandel, in unserem alltäglichen Leben, der Heiligung nachzujagen, mit aller Energie. Und diese beiden Seiten wollen wir heute Morgen mit Gottes Hilfe aus Gottes Wort betrachten. Der erste Punkt, der mir wichtig ist, das ist eigentlich der Anspruch, den der heilige Gott an seine Erlösten stellt und stellen darf und stellen muss, heilig zu leben für einen heiligen Gott. Und das lesen wir im ersten Petrusbrief. Dort finden wir ein ganz klares Gebot. Und dieses Gebot gilt den wahren Kindern Gottes. Denn Menschen, die nur äußerlich Christen sind, die vielleicht nur mitschwimmen, die nie eine Wiedergeburt und wahre Bekehrung erlebt haben, denen kann das Thema Heiligung im direkten Sinn nicht so viel sagen. Sie müssen zuallererst den Schritt tun, den Herrn Jesus Christus als ihren Herrn und Retter anzunehmen und überhaupt in eine geheiligte Stellung zu kommen und mit Gott in Gemeinschaft zu kommen. Aber diejenigen, die mit Gott in Gemeinschaft sind, als Kinder Gottes, die ermahnt das Wort Gottes in 1. Petrus 1, ab Vers 14, das möchte ich mit uns lesen. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Also hier wird eines ganz deutlich. Wenn wir zu dem Volk Gottes gehören wollen, wenn wir mit dem heiligen Gott Gemeinschaft haben müssen, dann müssen wir zu ihm passen. Wir müssen heilig sein, weil Gott in seinem Wesen heilig ist. Und Gott kann nicht Gemeinschaft haben mit einem Sünder, an dem die Sünden noch dran sind, der nicht geheiligt und gereinigt wurde durch das kostbare Blut des Christus. Ein solcher steht notwendigerweise unter dem Zorngericht Gottes. Es kann gar nicht anders sein, weil Gottes heiliges Wesen es nicht zulässt, mit einem unreinen Sünder Gemeinschaft zu haben. Ein solcher kann Gott nicht nahen, kann nicht zu Gott kommen. Deswegen können wir nur zum Vater kommen durch den Herrn Jesus, der in seiner Liebe sein Blut für uns vergossen hat. Jeder andere Weg führt ins Gericht. Jeder andere Weg, der verfehlt den lebendigen Gott und kann niemals dazu führen, dass man Gemeinschaft mit Gott hat. Also heilig müssen wir sein, heilig sollen wir sein, einfach weil unser Gott heilig ist und wir zu ihm passen müssen, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben wollen. Und da können wir uns vielleicht fragen, was bedeutet eigentlich der Begriff heilig? Nun, von der biblischen Sprache her bedeutet es zunächst einmal abgesondert für Gott. Das haben wir auch schon am Freitag gehört. Wir sind, wenn wir dem Herrn Jesus angehören, getrennt von dieser sündigen, bösen Welt. Wir sind herausgelöst, herausgerettet aus der Welt. Wir sind abgesondert für den heiligen Gott. Wir gehören jetzt ganz zu Gott und nicht mehr zu dem Fürsten dieser Welt und zu den Sündern. Also die Heiligung hat etwas damit zu tun, dass etwas getrennt wird von dem gewöhnlichen, sündigen, normalen Gebrauch und beiseite gesetzt wird für Gott. In diesem Sinn wurden zum Beispiel auch Geräte geheiligt, ja, im Alten Testament, in der Stiftshütte oder im Tempel. Und dann bedeutet aber heilig auch Gottes Wesen entsprechend. Ja, dass wir den Wesenseigenschaften Gottes entsprechend geprägt sind von der heiligen Wesensart Gottes. Und das möchte ich noch einmal etwas näher ausführen. Was bedeutet die Heiligkeit Gottes? Die Bibel sagt uns an verschiedenen Stellen, dass Gott heilig ist. An manchen Stellen sogar, dass allein Gott heilig ist, dass keiner so heilig ist wie Gott. Und wenn wir das von der Bibel her betrachten, was bedeutet es eigentlich inhaltlich, dann auf der einen Seite stellen wir wieder fest, heilig bedeutet abgesondert und völlig andersartig als die sündigen Menschen. Gott ist nicht wie die Sünder. Das denken manche sündige Menschen, Gott sei genauso lässig und tolerant und großzügig im Umgang mit dem Bösen, wie wir es oft sind. Nein, das ist nicht so. Gott ist vollkommen gerecht. Er kann keine Sünde dulden. Das gehört mit zu seiner Heiligkeit. Gott ist vollkommene Liebe, reine heilige Liebe. Und auch das gehört zur Heiligkeit Gottes. Denn das bedeutet auch, dass alles, was mit dieser Liebe nicht übereinstimmt, letztlich auch mit Gott nicht übereinstimmt und Gott es nicht ertragen und dulden kann. Gott ist moralisch rein und vollkommen lauter. Das heißt, er hat keinerlei eigensüchtige, ungute Motive, die wir oft und oft haben. Selbst wenn wir vordergründig Gutes tun, haben wir manchmal schlechte Motive dabei. Zum Beispiel gut rauszukommen, angesehen zu sein bei anderen. Gott ist vollkommen frei von schlechten Motiven. Er ist völlig gut und nur gut, völlig lauter und rein. Gott ist auch barmherzig und gnädig. Gott ist wahrhaftig. Er kann keine Lüge, kein Betrug dulden. Auch das gehört zu Gottes Heiligkeit. Zu Gottes Heiligkeit gehört aber auch dazu, dass Gott das Böse hasst. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Gottes Heiligkeit wird niemals Böses dulden in der ganzen Schöpfung. Deswegen wird es einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde geben und all das, was von der Sünde verunreinigt ist, wird durch das Feuer Gottes aufgelöst werden, weil Gott Sünde niemals dulden wird. Das müssen wir wissen. Gottes Heiligkeit erfordert auch, dass die Sünde im Universum gerichtet wird. Gott kann niemals Sünde tolerieren und unter den Teppich kehren, wie wir das oftmals tun. Sondern Gott muss jede einzelne böse Tat, die im ganzen Universum geschehen ist, richten und bestrafen nach seinem heiligen, gerechten Wesen. Das gehört mit zur Heiligkeit Gottes. Ich habe nur so ein paar Dinge genannt. Ich habe jetzt darauf verzichtet, das mit Bibelstellen zu unterstreichen, aber ich denke, wir kennen alle auch die Bibelstellen, die diese Dinge aussagen über das Wesen Gottes im Alten und im Neuen Testament. Also das ist in der Heiligkeit Gottes inbegriffen. Und nun hat Gott schon dem Volk des Alten Bundes diese berechtigte Forderung gestellt, wenn ihr mit mir Gemeinschaft haben wollt, wenn ihr mein Volk sein wollt, dann müsst ihr heilig sein, so wie ich heilig bin. Denn das, was uns der Apostel Petrus schreibt, ist nichts anderes als ein wieder aufgegriffenes Zitat dessen, was wir schon im zweiten Buch Mose finden, beziehungsweise auch im dritten Buch Mose. Ich lese mal aus dem zweiten Buch Mose, 19. Kapitel. Zweiter Mose 19, Vers 6. Da sagt der Herr vor dem Bundesschluss auf Sinai: Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Also ein heiliges Volk, das war die Forderung schon damals an das Volk Israel. Und in 3. Mose 19 finden wir dazu auch eine Aussage. Vers 2: Rede mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israels und sprich zu ihnen: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Also das war schon im Alten Testament diese Forderung. Und wir haben gesehen auch, dass Israel dieser Forderung in keiner Weise nachgekommen ist und noch nachkommen konnte. Als sündige Menschen haben sie ganz schnell versagt. Ganz bald nach dem Bundesschluss haben sie sich ein goldenes Kalb gemacht, haben sich wieder den Götzen und dem Götzendienst zugewandt. Aber diese Forderung Gottes blieb bestehen. Wir lesen auch in Jesaja 6, Vers 3 über dieses heilige Wesen Gottes, und das sollte auch uns zum Nachdenken bringen. Ich lese vielleicht ab Vers 1 einmal. Wenn ein Mensch der Heiligkeit Gottes begegnet. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Also da sehen wir, wie eigentlich ein geheiligter Mann Gottes, der Prophet Jesaja, in die Gegenwart des Herrn versetzt wird, und er erschrickt. Er erschrickt vor der Heiligkeit des Herrn und sagt: Wehe mir. Und da sehen wir etwas von dieser Heiligkeit Gottes, wo wir im Hebräerbrief lesen: Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das ist sein Wesen. Reine Liebe, verzehrende Liebe, aber eine Liebe, die eben heilig ist und damit ganz anders als wir. Und wir lesen etwas Interessantes auch in Hebräer 7, Vers 26. Das zeigt uns noch einmal die Heiligkeit Gottes in dem Herrn Jesus, in dem vollkommenen, herrlichen Sohn Gottes. Da lesen wir über den hohen Priester, den wir brauchen. Vers 26 in Hebräer 7. Denn ein solcher hoher Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist. Also das bedeutet die Heiligkeit Gottes. Ohne jeden Flecken, vollkommen, 100% makellos. Und jeder Mensch muss angesichts einer solchen Heiligkeit sagen: Ja, wehe mir, ich bin befleckt von Sünden. Das ist ganz klar für uns, da können wir uns nichts vormachen. Und das bedeutet, dass wir ein ganz großes Problem haben in unserer Beziehung zu Gott, das eigentlich nur Gott lösen konnte. Wir konnten uns nicht reinwaschen, wir konnten uns nicht die Heiligkeit Gottes irgendwie aneignen, wir können uns auch da nicht emporarbeiten zu einer solchen Perfektion, wie Gott sie hat und wie Gott sie berechtigterweise fordern muss. Das heißt, wenn Gott einfach nur diese berechtigte Forderung stellen würde: Ihr sollt heilig sein, so wie ich heilig bin, dann müssten wir im Grunde alle sagen: Wehe uns, wir sind verloren. Wir können das nicht. Es ist unmöglich für einen sündigen Menschen, die heiligen Maßstäbe Gottes zu erfüllen. Und das ist genau der Punkt, wo diese Botschaft hineinkommt von Gottes Wort her: Christus ist uns zur Heiligung gemacht. Und das ist diese Lösung Gottes für ein Problem, das uns sonst völlig zu Schanden hätte werden lassen, wo wir hätten sagen müssen, wir hätten niemals in die Gemeinschaft mit diesem heiligen Gott kommen können. Wir sind zu unrein. Wir sind niemals so perfekt, wie Gott es haben möchte. Und da trat der Herr Jesus dazwischen. Er wurde uns zur Heiligung gemacht. Das lesen wir im 1. Korintherbrief. Das möchte ich mal mit uns lesen. 1. Korinther 1. Ab Vers 28. Da heißt es, und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Also Gott hat etwas in seiner Gnade und Liebe etwas ganz Entscheidendes getan, damit wir den heiligen Maßstäben Gottes entsprechen können. Er hat seinen Sohn gesandt, als einen Mittler, der genau diese perfekte Heiligung uns schenkt. Gnadenweise schenkt. Wir lesen vielleicht noch im 1. Korinther 6 auch eine Aussage da dazu. 1. Korinther 6, ab Vers 9. Da heißt es, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Also in der Gemeinde in Korinth gab es etliche, die mit den niedrigsten und schmutzigsten Dingen sich abgegeben haben. Verbrecher in einer großen Hafenstadt. Aber nun sagt der Geist Gottes durch den Apostel Paulus, ihn durch den Herrn Jesus seid ihr geheiligt und gerecht gemacht vor Gott. Das war einmal. Ihr wart einmal Sünder. Da euer ganzer Sündenschmutz hat an euch gesteckt. Aber jetzt ist er abgewaschen. Da ist nichts mehr davon da. Und das geschah durch den Herrn Jesus. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das richtig verstehen. All unser Heiligungsleben hat sein Fundament in dem Herrn Jesus, in seinem Werk, in der Heiligung, die er uns geschenkweise übertragen und gegeben hat. Wir sind aufgefordert, der Heiligung nachzujagen. Aber zuallererst mal müssen wir erkennen, dass wir geheiligt sind in dem Herrn Jesus, sonst hätten wir nie eine Chance, mit Gott in Gemeinschaft zu kommen. Vielleicht können wir da noch mal aus dem Kolosserbrief etwas dazu lesen, Kolosser 1. Ab Vers 21, da heißt es, auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er, nämlich der Herr Jesus, jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Also da sagt die Bibel, der Herr Jesus hat durch sein Opfer alle die, die an ihn glauben, vor dem Angesicht Gottes heilig und untadelig und unverklagbar dargestellt. Wie kann das sein? Wo wir doch immer noch sündigen und immer noch Unvollkommenheit und Ungutes und Unreines an uns finden. Und das ist diese, ich sage einmal, die große Rechenoperation Gottes, die wir verstehen müssen und die etwas so Befreiendes und Herrliches ist, wenn wir das einmal verstanden haben. Wie geht diese Rechenoperation Gottes? Wir Menschen waren von Natur aus sündig. Es gibt in dem Wesen eines Menschen nichts, was nicht von der Sünde befleckt wäre. Selbst gute, edle Gefühlsregungen oder Taten sind immer beschmutzt von dem Hochmut und Egoismus des Menschen. Der Mensch kann überhaupt keine selbstlose, wirklich gute Tat tun, die vor den Maßstäben Gottes gerecht wäre. Wisst ihr, das müssen wir auch verstehen. Der Alltagsmensch sagt oft, ja, ich bin doch ein guter, gerechter Mensch. Ich habe niemand umgebracht. Ich habe noch nie was gestohlen. Was will Gott von mir? Wisst ihr, das ist genauso, wo wir einfach sehen müssen, es kommt ganz darauf an, was für einen Maßstab haben wir eigentlich. Ich kann zum Beispiel eine Küchenplatte nehmen und die habe ich vorher abgewischt und dann sage ich, die ist sauber. Und dann kommt ein Lebensmittelchemiker mit einem Mikroskop und schaut sich diese Küchenplatte an und was findet er? Die wimmelt von Bakterien. Die ist in keiner Weise sauber. Und deswegen, das Problem ist, dass wir Menschen einen falschen Maßstab haben. Wir denken, wir seien gerecht, wenn wir nicht gelogen und nicht gestohlen haben und niemand umgebracht haben. Aber wir wissen ja, die Maßstäbe Gottes sind viel feiner. Bei Gott ist es schon eine Sünde, wenn man einen bösen Gedanken gegen jemand hat. Wenn man jemanden hasst, das ist schon wie ein Mord. Und deswegen erkennen wir, dass wir vor diesen heiligen Maßstäben Gottes keine Chance haben, jemals aus eigener Kraft die Maßstäbe Gottes zu erfüllen. Und das hat Gott gewusst. Und deswegen hat er seinen vollkommenen heiligen Sohn auf die Erde gesandt. Der Herr Jesus musste Mensch werden, er musste sich mit uns sozusagen eins machen, aber ein Mensch, der nicht die Sündennatur der Menschen hatte, der rein und heilig und gerecht war, ein makelloses Lamm. Und nun hat Gott alle unsere Sünde und Ungerechtigkeit und Unheiligkeit auf seinen gerechten und heiligen Sohn gelegt und hat sie ihm zugerechnet. Der Herr Jesus hatte nie irgendeine eigene Sünde begangen. Aber Gott hat ihm, der nie gesündigt hat, alle unsere Schuld und Sünde zugerechnet und hat sie bestraft an unserem unschuldigen Stellvertreter. Das wissen wir. Das ist die Grundlage unserer Errettung, die Erlösung durch das kostbare Blut Jesu Christi. Aber nun kommt etwas ganz Wichtiges, was Gott auch getan hat. Gott hat nämlich die makellose Heiligkeit und Gerechtigkeit seines Sohnes uns zugerechnet, die wir an ihn glauben, obwohl wir selber nie so eine Heiligkeit oder Gerechtigkeit aus uns selbst hervorgebracht hätten. Könnten wir gar nicht. Ja? Also so wie der gerechte, sündlose Sohn Gottes zur Sünde gemacht wurde, beladen wurde mit aller unserer Sünde und sie ihm zugerechnet wurde, so wird uns die Heiligkeit und Gerechtigkeit des Herrn Jesus zugerechnet. Und das ist ganz entscheidend. Ihr Lieben, wenn wir versuchen wollten, mit unseren eigenen Heiligungsanstrengungen vor Gott zu bestehen, hätten wir keine Chance. Glaubt ihr das? Wisst ihr, das Problem ist nämlich, vor Gott zählen nicht 70% oder 80%. Ich weiß nicht, wie viele ihr euch zutrauen würdet, aus eigener Kraft zu erfüllen von Gottes heiligen Maßstäben. Ja, mancher sagt vielleicht 70%. Ich würde sagen, nicht einmal 10%. Aber egal. Selbst 99,9% sind zu wenig für Gott. Gott kann nur 100% Heiligkeit akzeptieren. Genauso nur 100% Gerechtigkeit. Das müssen wir verstehen. Und das kann kein Mensch je machen. Deswegen hat der Herr Jesus es freiwillig für uns getan. Er hat unsere Schuld 100% gesühnt und weggenommen. Und jetzt sind wir 100% gerecht, tadellos, heilig und vollkommen in Christus vor Gott. Und das ist das Fundament unseres Heiligungslebens. Es ist also die Gnade. Es ist nicht das, was wir tun, was das Fundament unseres Heiligungslebens wäre, sonst könnten wir einpacken. Sondern es ist das, was der Herr Jesus getan hat. Das ist das Fundament. Und darauf soll ich dann aufbauen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Ich lese es nochmal im Epheserbrief im 5. Kapitel. Was ist unsere Stellung in Christus vor Gott? Wie sieht uns Gott an? Da heißt es ja von dem Herrn Jesus als dem Bräutigam, als dem, der die Brautgemeinde geheiligt hat, Vers 25, folgende in Epheser 5. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Beim Einzelnen wie bei der Gemeinde, wenn wir unseren Wandel anschauen, unseren Zustand, dann müssen wir sagen, das sind noch viele Flecken und Runzeln. Sonst haben wir irgendwo eine falsche Optik. Ja, das ist ja klar. An uns selber sehen wir viele Unvollkommenheiten. Wir sündigen noch. Wir sind weit davon entfernt, schon völlig in das Ebenbild des Christus umgestaltet zu sein. Wir sind auf einem Weg, wenn wir Kinder Gottes sind. Denn die Heiligung, die wir haben, die ist immer wachstümlich. Aber wir haben keine 100% in uns. Aber wenn wir den Herrn Jesus ansehen, er hat 100% Heiligkeit und Gerechtigkeit, die er selber hatte, uns gegeben, sodass wir jetzt vor Gott dastehen als Gemeinde und als Einzelne, heilig, tadellos, ohne Flecken und Runzeln. Und das ist etwas Wunderbares. Das ist etwas, das uns einfach die Gewissheit gibt, dass wir wirklich mit Gott Gemeinschaft haben dürfen, dass wir als Kinder Gottes angenommen sind, weil der Herr Jesus uns zur Heiligung gemacht worden ist. Dieses Werk der Heiligung hat er ein für alle Mal getan und es ist uns zugeeignet als Geschenk bei der Wiedergeburt. Ja, ich möchte vielleicht noch lesen aus dem Hebräerbrief, Hebräer 10, diese Stelle, wo eben diese Heiligung durch das Werk des Herrn Jesus Christus auch noch einmal sehr deutlich uns gelehrt wird. Hebräer 10, ab Vers 10. Aufgrund dieses Willens, nämlich des Willens des ewigen Gottes, sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt und erwartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Also das ist das Werk des Herrn. Das ist die Grundlage, auf der unser Glaube ruhen darf. Das ist das, was wir im Glauben annehmen dürfen. Wir sind Heilige und Gerechte in Christus. Auch wenn wir in uns selber noch manchen Mangel erleben und sehen, wir sind heilig und gerecht vor Gott in Christus. Und da ist das Fundament, worauf dann auch unser Heiligungsleben, das wir jetzt betrachten werden, aufbauen muss. Es baut alles auf dem, was der Herr Jesus getan hat. Er ist ja das Fundament unseres Glaubenslebens, genauso wie er auch das Fundament der Gemeinde ist. Also das ist die eine Seite. Ja? Was uns Gott zugerechnet hat, ist 100% Gerechtigkeit, 100% Heiligkeit in Christus. So sieht uns Gott an, dass wir die Gerechtigkeit seines Sohnes haben. Die Kleider der Gerechtigkeit und des Heils. Ja, das hat ja schon der Prophet Jesaja vorausgesehen. Unsere eigene Gerechtigkeit ist ein beschmutztes Kleid, aber wir bekommen von dem Herrn makellose Kleider der Gerechtigkeit geschenkt. Und nun, diese Stellung in Christus ist etwas Kostbares und Wichtiges. Aber eines ist ganz klar, darauf dürfen wir uns nicht ausruhen. Es gibt manche Christen, die wissen ziemlich viel über die Stellung in Christus, aber sie versäumen es, auch in der Praxis heilig zu leben. Und das ist ein ganz verhängnisvoller Trugschluss. So geht es natürlich nicht. Denn wir haben ja gelesen in 1. Petrus, seid heilig, denn ich bin heilig, deshalb sollt ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Und was heißt Wandel? Ich finde es so schön, Wandel heißt eigentlich überall in der Bibel unser alltägliches Leben. Also Wandel heißt nicht, vielleicht die Art und Weise, wie ich mich im Gottesdienst sonntags morgens gebe, wenn ich unter den Geschwistern bin, sondern Wandel bedeutet, wie es aussieht, wenn ich montags Schwierigkeiten an der Arbeit habe oder montagabends müde nach Hause komme und dann erzählt mir die Frau, das Kind hat irgendwas Teures kaputt gemacht. Das ist Wandel. Ja? Dort bewährt sich meine Heiligung, nicht sonntagmorgens. Also Wandel bedeutet alltägliches, beständiges Leben mit Gott. Und da soll sich unsere Heiligung bewähren und entfalten. Und deswegen lesen wir eben das, was unser Bruder uns schon gelesen hat. Und das ist eben ein ganz wichtiges Gebot, Hebräer 12, Vers 14. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ja, also jagt nach bedeutet nicht, dass ich so einen halbherzigen Einsatz bringe und sage, naja, jetzt gucken wir mal, ob wir da in der Heiligung vorwärts kommen. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Das ist nicht Nachjagen. Ja? Nachjagen bedeutet, dass ich alle Energie aufwende, um ein Ziel zu erreichen. Wer jagt, der ist entschlossen, auch wirklich eine Beute nach Hause zu bringen. Ja? Und dafür muss man sich anstrengen. Das ist Einsatz der Kraft und der Energie und des Willens, die da gefragt ist. Also der Heiligung nachjagen ist etwas ganz Wichtiges, da geht es um unseren Wandel, aber das ist wachstümlich. Ich habe das gestern schon erwähnt, es gibt diese falschen Lehren, dass man sagt, Heiligung ist ein mystisches Erlebnis. Wenn ich das einmal habe, so wie die pfingsterische Geistestaufe, dann bin ich völlig geheiligt und ich sündige nie mehr und habe keine sündigen Impulse mehr. Das ist falsche Heiligung. Ja, da gibt es so manche Leute, der Erlo Stegen gehörte da dazu oder ein Ivo Sasek oder andere, die predigen im Grunde so eine Art Perfektionismus. Du musst genauso vollkommen wandeln, wie Christus gewandelt hat. Wenn du das nicht machst, dann kannst du es eh vergessen. Aber das ist unbiblische Lehre. Das ist eine falsche Vollkommenheitslehre. Wir alle verfehlen uns vielfach, sagt Jakobus im Jakobusbrief. Ja? Und wenn wir so tun, als hätten wir keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst, sagt der Apostel Johannes, und wir machen Gott zum Lügner, noch schlimmer. Ja? Also Tatsache ist, dass wir alle unseres Streben nach Heiligung wird immer wachstümlich sein. Wir werden nie aus uns selber in unserem Wandel die 100% erreichen. Sondern das kommt erst, wenn wir verwandelt sind und beim Herrn angekommen sind. Vielleicht lesen wir mal diese Stelle in Philipper 3, wo dieser Moment beschrieben wird. Philipper 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Der Apostel Paulus fragt, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Römer 7. Ja, solange wir den Leib noch an uns haben und das Fleisch, das haben wir auch gestern gesehen, werden wir immer wieder noch einmal in Sünde fallen und können nicht einen völlig perfekten Wandel haben. Da hindert uns das Fleisch daran. Wir sollen lernen, das Fleisch zu überwinden, aber niemand soll meinen, dass das 100% perfekt über einen längeren Zeitraum möglich ist. Ja? Dazu sind wir zu schwach, solange wir hier auf der Erde sind. Aber die 100% haben wir in Christus schon vor Gott. Und wenn wir auferstanden sind, dann schenkt Gott uns eine völlige Verwandlung. Dann haben wir nichts Sündiges, nichts Fleischliches mehr an uns. Dann sind wir wirklich vollkommen und passend für die himmlische Herrlichkeit. Ja? Das ist ein herrlicher Moment. Da freuen wir uns darauf, wenn wir heute noch mit unserem Fleisch und mit unserem Leib zu kämpfen haben. Das ist ganz klar. Also das heißt, das Heiligungsleben ist immer wachstümlich und es ist so, dass wir lernen sollten, immer mehr in der Heiligung zuzunehmen in unserem Wandel. Ohne dass wir meinen, wir hätten die 100% hier schon erreicht. Die hat der Herr Jesus für uns geschaffen. Aber wir sollen zunehmen, immer mehr Christus ähnlicher werden und unsere verschiedenen Lebensbereiche immer mehr durchheiligen lassen von der Kraft des Heiligen Geistes, von unserem Herrn, der unser Leben ja bestimmen soll. Ja? Und es ist eben wichtig, dass wir das verstehen, dass dieser Wachstumsprozess auch ein Stück wirklich von unserer Herzenseinstellung abhängig ist. Wir können nämlich auch in der Heiligung zurückgehen. Es kann sein, es gibt manche Christen, die haben sich wirklich mehr darauf geachtet, mit dem Herrn zu leben und heilig zu wandeln, vielleicht vor 10 Jahren, als es heute der Fall ist. Man kann da auch zurückgehen, nachlässig werden. Die Heiligung vernachlässigen, das ist eine schlimme Sache. Das sollten wir nicht tun, weil dadurch auch unsere Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus ganz klar beeinträchtigt wird. Wir sollen wachsen in der Heiligung, wir sollen zunehmen. Ja? Wie sieht es aus mit Heiligung? Wo beginnt sie? Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Die Heiligung beginnt in unserem Innersten. 1. Petrus 3, Vers 15 lesen wir etwas ganz Wichtiges da dazu. Da heißt es, heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen. Dort fängt Heiligung an. Nicht im Äußeren, das ist der Ausfluss von einer heiligen Gesinnung, sondern Heiligung ist eine Frage der Herzensgesinnung, der inneren Haltung zum Herrn. In dem Moment, wo ich wirklich verstanden habe, was der Herr Jesus für mich getan hat, dass er mich als sein Eigentum erkauft und geheiligt hat mit seinem Blut, mit seinem Opfer am Kreuz, da verstehe ich, dass ich der Heiligung nachjagen soll und dass das mein Weg sein muss und sein wird, ohne dass mich jemand die die ganze Zeit sozusagen von außen antreiben muss. So sollte es eigentlich sein. Dass wir aus innerer Herzensgesinnung heraus das Streben haben, Christus ähnlicher zu werden. Denn was Heiligung eigentlich bedeutet, ist einfach, dass wir in unserer Gesinnung und in unserem Lebenswandel Christus immer ähnlicher werden. Und das ist ja das große Ziel Gottes mit uns. Wir lesen das im Römerbrief. Gottes Endziel mit den Gläubigen, das er verfolgt durch allerlei Führungen und Anfechtungen und auch Nöte. Römer 8, Vers 29. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und diese Gleichgestaltung, die beginnt schon hier auf der Erde in unserem Lebenswandel und sie wird natürlich erst vollendet bei der Auferstehung, wenn auch unser Leib gleichgestaltet wird dem Herrlichkeitsleib des Christus. Aber Galater 4, Vers 19 lesen wir das noch einmal auch auf unseren Lebenswandel und Zustand bezogen, was der Apostel Paulus hier als Ziel für seinen Dienst auch sieht. Meine Kinder, sagt der Apostel Paulus, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Wir sollen also umgestaltet werden in das Wesen des Herrn Jesus Christus, ihm immer ähnlicher werden. Und das beginnt letztlich mit unserem Herzen. Jakobus 4, Vers 7 und 8, ich habe das gestern schon einmal erwähnt, da finden wir das auch ganz deutlich und klar ausgedrückt, wo die Heiligung ihren Anfang hat. Da heißt es, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Heiligt eure Herzen. Das heißt, weiht euch innerlich völlig dem Herrn Jesus. Und daraus fließt dann auch ein heiliger Wandel in den verschiedensten Lebensbereichen. Wenn das echt und ernst gemeint ist. Und das verbindet uns wieder mit der Stelle in Römer 12, Vers 1. Darum geht es ja bei dieser Heiligung des Herzens, eine ganz Hingabe an den Herrn Jesus. Das ist so entscheidend für unser geistliches Leben. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also wenn das mit diesem Herzensentschluss, mit dieser ganz Hingabe an den Herrn, beginnt eigentlich ein gesundes Heiligungsleben. Und dann geht es erst einmal um unser Denken. Es geht nicht in erster Linie um unsere Handlungen, denn unsere Handlungen kommen aus unserem Herzen und aus unserem Denken heraus. Das heißt zuerst einmal, und das finden wir dann in Römer 12, Vers 2, muss meine Gesinnung, mein Denken mit dem Wort Gottes, mit dem Willen Gottes in Übereinstimmung gebracht werden. Ja? Und da lesen wir, passt euch nicht diesem Weltlauf an. Das ist ganz interessant, das ist ein klares Gebot. Ihr dürft nicht weltförmig sein. Ihr dürft euch nicht anpassen an die Wege der Welt. Sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Oder Denkens. Ja? Also unsere Gesinnung muss neu werden. Unser Denken muss neu werden, muss Christus ähnlich werden. Dann wird auch unser Handeln Christus ähnlich werden. Ja? Also wie sind meine Gedanken? Denke ich so, wie der Herr denkt? Denke ich so, wie das Wort Gottes es sagt? Lasse ich mich prägen von der Bibel oder lasse ich mich prägen von irgendwelchen Menschen um mich herum, von meinen fleischlichen Gelüsten und Gedanken, die in meinem Herzen aufsteigen? Was prägt mich? Was prägt mein Denken? Das ist mal die allererste Frage. Habe ich diesen Wunsch im Herzen, wirklich dem Herrn Jesus zur Ehre zu leben und ein Gefäß zu sein, das er gebrauchen kann? Dann erledigen sich ganz viele Fragen der äußerlichen Heiligung wie von selber. Ja? Dann weiß ich, wo ich hingehöre und wo nicht. Dann weiß ich, wo ich fernbleiben muss von weltlicher Gesellschaft, dann weiß ich, dass ich zum Beispiel bestimmte Filme nicht mehr ansehen darf. Das weiß ich dann. Und dann kommt es auch von Herzen. Und das ist so wichtig, dass wir da eben Acht haben auf unsere Gesinnung und auf unser Denken. Und da arbeitet der Teufel daran, dass das bei den Christen nicht passiert. Deswegen gibt es so viel Schund, auch im pseudochristlichen Bereich, an Büchern, an Romanen, an Erzählungen, an Filmen, an Rock- und Popmusik, auch im christlichen Bereich, weil dem Teufel daran gelegen ist, unsere Gesinnung ein Stück zu verderben und zu beflecken mit dem Schmutz der Welt. Und dort fängt Heiligung eigentlich auch an. Dass ich zum Beispiel aufhöre, Rock- und Popmusik zu hören, weil sie einen Schmutz in mein Herz hineinbringt. Dass ich aufhöre, mir gewisse Bilder anzusehen oder gewisse Dinge zu lesen und zu schauen, weil ich merke, das befleckt meinen Geist. Dass ich anfange, dem nachzudenken, was edel und gut ist, was von der Bibel herkommt, anstatt irgendwelchen weltlichen Schund zu lesen. Das ist der Anfang. Und dann geht es weiter auf die Ebene der Worte, hat unser Bruder heute Morgen gesagt. Ja? Worte sind eigentlich auch Taten. Und Worte führen auch zu weiteren Taten. Und Heiligung beschließt auch ein, was wir reden. Ich möchte nur einmal Epheser 4, Vers 29 da dazu lesen. Wir kennen, denke ich, diese Stelle und was da mit gemeint ist. Aber viele Christen sind auch da nicht achtsam mit ihren Worten. Vers 29, Epheser 4, da heißt es, kein schlechtes Wort, kein faules, verdorbenes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Also da geht es um unsere Worte. Was reden wir? Das schließt auch ein, zum Beispiel, dass man Acht hat, dass man nicht zum Beispiel irgendwelche Mitgeschwister verleumdet, schlecht von ihnen redet. Dass man auch nicht leichtfertige Witzeleien und ungute Dinge redet, ja, die einfach nicht zu dem Herrn Jesus passen. Dass man nicht die unreine Sprache der Welt anwendet. Ja, diese Dinge gehören genauso mit dazu. Ja, und dann kommt eben das Alltagsleben, auch das ganz praktische Leben, der Lebenswandel. Und da geht es auch letztlich um unseren engsten Kreis zuallererst. Ich denke, biblische Heiligung ist am schwersten in der Familie zu leben und in der Ehe. Weil wir leben die ganze Zeit miteinander, auch in Zeiten, wo man zum Beispiel müde und gereizt ist oder krank ist oder irgendwelche Probleme wälzt. Und in diesem Alltag, in dieser engen Gemeinschaft, zeigt sich am deutlichsten, wo wir eigentlich stehen in unserem Heiligungsleben. Ja, nach außen hin, gegenüber Fremden, haben wir vielleicht auch irgend so eine gewisse Fassade, wo wir uns Mühe geben, uns zusammenreißen. Aber in der Familie ist es meistens nur kurze Zeit möglich. Da kommt schon raus, was da auch ist. Und da müssen wir auch dem Herrn ganz ehrlich bekennen, wo da vielleicht auch Probleme sind in unserem Heiligungsleben. Zum Beispiel, ich habe ganz klar ein Problem mit Sanftmut und Langmut. Und das merke ich, da erzieht mich Gott durch meine Kinder, durch meine Familie, durch verschiedene Lebenssituationen, werde ich da geprüft und darf lernen, langmütiger und sanftmütiger zu werden. Bei euch sind vielleicht andere Punkte, an denen Gott arbeitet. Aber wenn ihr mal euer Leben nachdenkt und sagt, wo habe ich denn eigentlich einen Stachel im Fleisch, Probleme, die mich immer wieder herausfordern, dann kann man da vielleicht auch mal drüber nachdenken und sagen, danke Vater im Himmel, dass das deine Schule ist. Dass genau diese Schwierigkeiten, wo ich auch immer wieder versage, dass genau das eigentlich die Schule Gottes ist, was es auch darauf hinweist, wo haben wir Probleme in unserem Heiligungsleben, wo wir dran arbeiten sollten, wo Gott dran arbeitet. Denn er erzieht uns ja als himmlischer Vater, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Ja? Also Gott arbeitet an bestimmten Dingen. Und es ist gut, wenn wir wissen, was sind da eigentlich meine Schwachpunkte? Wo brauche ich auch Herausforderungen? Wo brauche ich Anfechtungen, damit ich wachse und reife und einfach auch dieser christusähnliche Charakter in meinem Leben mehr und mehr zum Vorschein kommt? Ja? Da arbeitet Gott dran und da geht es manchmal mit der groben Feile. Ich bin kein Metallverarbeiter, aber so ein bisschen was weiß ich, ne? Wenn so eine Metall, Fläche dann richtig schimmern soll, da werden verschiedenste Werkzeuge eingesetzt. Und das erste ist mal so eine Schleifmaschine und irgendwas sehr Grobes. Und dann wird es immer feiner, bis zum Poliertuch. Ja? Damit es richtig auch glänzt, die Oberfläche. Aber manchmal muss Gott mit einer groben Feile ansetzen und richtig raspeln bei uns. Ja? Und auch da dürfen wir dann dem Herrn stillhalten und sagen, danke Vater, es ist deine Schule. Ja? Ich brauche das ja, damit ich der Heiligkeit Gottes mehr und mehr teilhaftig werde. Ich denke, in der Praxis ist es wirklich so, dass wir da eben verschiedenste Anfechtungen und Problemfelder haben. Manchen gibt Gott einen schwierigen Chef, der dann alles Mögliche kritisiert und tadelt und einen bis zur Weißglut bringen könnte. Ja, und auch da muss man sehen, ja, das ist ja vom Herrn so geordnet. Daran darf ich was lernen. Da muss ich vielleicht lernen, auch Chefs zu respektieren, die sich eigentlich unmöglich benehmen. Ja, sagt das Wort ganz deutlich. Nicht nur die guten Chefs, sondern auch die schwierigen, die vertreten, sollen wir ehren und ihnen Gehorsam entgegenbringen. Dann darf ich einfach auch dem Herrn für diese Lektion danken. Denn Wachstum in der Heiligung geschieht einfach dadurch, dass ich selber bereit bin, an mir zu arbeiten und arbeiten zu lassen. Aber es geschieht auch darin, dass ich gehorsam bin Gott und dass ich mich einfach beuge unter seine Zucht. Denn Gott wirkt an mir, um mich mehr und mehr in das Verhalten, die Herzenshaltung und das Verhalten reinzuführen, das Christus entspricht und Christus verherrlicht. Das bedeutet ganz klar auch, dass ich mich von böser Gemeinschaft absondern muss. Irrt euch nicht, schlechte Gemeinschaft verdirbt gute Sitten. Das ist das, was man oft jungen Christen nahebringen muss, weil sie nicht ganz einsehen, warum sie vielleicht sich nicht mit irgendwelchen weltlichen Freunden treffen sollen und mit ihnen ganz normal reden. Ist doch alles harmlos, ist doch alles nicht schlimm, sagen manche. Aber ihr Lieben, da kommt etwas von der Gesinnung, von der Herzenshaltung der Gottlosen herüber. Und wenn wir da mitmachen, dann werden wir selber immer unheiliger und immer weiter entfernt von dem Herrn. Deswegen heißt es ja in Psalm 1 so deutlich, und das ist ganz wichtig auch für ein praktisches Heiligungsleben: Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Also Absonderung, das haben wir ja auch schon gehört, gehört mit zu einem biblischen Heiligungsleben. Dass wir uns trennen von Menschen, die uns zum Bösen beeinflussen. Dass wir einfach sagen, ich kann da nicht mitmachen. Auch vielleicht, wenn Arbeitskollegen da in der Pause lästern über ihren Chef oder über alles Mögliche reden, auf eine zügellose, unreine Weise, da muss ich unter Umständen sagen, nein, da mache ich nicht mit. Lieber mache ich in der Mittagspause einen Gebetsspaziergang oder lese in der Bibel. So konkret sind die Dinge ja dann auch in der Praxis. Ja? Und genauso gehört da auch dazu, dass wir ein respektvolles Verhalten haben. Wir haben heute eine Zeit, wo eben die Gesetzlosigkeit, die Zügellosigkeit, die Sittenlosigkeit um sich greift in der Welt, wo man zum Beispiel seine Vorgesetzten, seine Lehrer respektlos und unfreundlich anspricht und über sie vielleicht sogar sich lustig macht. Und da gehört es zum Beispiel auch dazu, dass wir als Christen das nicht machen. Dass wir respektvoll sind gegenüber unseren Vorgesetzten, auch wenn die anderen vielleicht spotten und wir dann sogar Schwierigkeiten mit den anderen kriegen. Ja? Dadurch ehren wir Gott und leben in der Heiligung. Und dort gehört auch rein, dass wir als Christen uns nicht in der unreinen, unzüchtigen Sittenlosigkeit der heutigen weltlichen Gesellschaft bewegen. Es ist ganz klar, ein junger Mann und vor allen Dingen auch die jungen Mädchen, die können nicht sittsam und heilig leben und gleichzeitig mit der Mode und dem äußeren Erscheinungsbild dieser Welt mitmachen. Und das müssen wir auch sehen, dass wenn wir für den Herrn Jesus als eine keusche Braut und Jungfrau leben wollen, dass es dann auch bedeutet, dass man ganz klar total anders sein muss, auch in der Kleidung, im Lebensstil, als die Welt, die eben hemmungslos der Sünde nachjagt statt der Heiligung. Ja? Da hat es auch einen ganz wichtigen Stellenwert, dass ich Christus ehre, auch mit meinem Verhalten und mit meinem Äußeren. Dass man zum Beispiel nicht auch irgendwie vertraulich zwischen Jungs und Mädchen irgendwelche Scherze macht und irgendwie flirtet und solche Dinge tut, die in der Welt völlig normal sind, dass da Christen sich davon fernhalten und dass sie auch ganz offen bezeugen, ich will mich reinhalten für die Ehe, ich warte bis zur Ehe und nicht irgendwie da einen falschen Zungenschlag und eine falsche Art des Verhaltens einreißen lassen. Das gehört ganz klar zu einem heiligen Leben für den Herrn Jesus dazu. Auch, dass man einfach die Maßstäbe des Wortes Gottes ernst nimmt, zum Beispiel bei der Haartracht. Ja? Wenn die Bibel so deutlich sagt, das lange Haar ist der Frau gegeben zur Ehre, dann kann man doch nicht einfach seine Haare abschneiden als christliche Frau. Das geht doch nicht. Ja? Da ist man einfach dem Wort Gottes ungehorsam und stellt die Gleichförmigkeit gegenüber der Welt vor dem Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Ja? Also biblische Heiligung beginnt im Herzen, dort muss sie letztlich stattfinden, aber sie äußert sich in jedem Bereich unseres Lebens. Im Familienleben, in der Schule, im Beruf, in unserem Zeugnis, in der Öffentlichkeit und auch in der Gemeinde. Auch den Gesichtspunkt möchte ich noch einmal erwähnen. Psalm 93, Vers 5 sagt auch etwas über das Haus Gottes und das ist ja heute die Gemeinde Jesu Christi. Und da lesen wir, deine Zeugnisse sind sehr zuverlässig. Deinem Haus geziemt Heiligkeit, o Herr, für alle Zeiten. Ich sage das als ein westlicher Christ, ja, wenn man das so sagen will, der mit Sorge beobachtet, wie in den einheimischen westlichen Gemeinden, selbst die bibeltreu waren oder sein wollen, immer mehr auch eine Unheiligkeit und eine Sittenlosigkeit auch in den Versammlungen einreißt. Es ist immer mehr die Tendenz, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, die Bequemlichkeit, die Bedürfnisse des Menschen bilden den Maßstab auch für das Versammlungsleben und nicht mehr der heilige Gott. Und das ist ganz wichtig, dass wir auch da wirklich klare Maßstäbe haben und uns nicht diesem falschen Trend anschließen. Dem Haus Gottes geziemt Heiligkeit für alle Zeiten. Das heißt, genauso wie damals der Tempel in Israel, so soll auch die Gemeinde Jesu Christi, wenn sie zusammenkommt, von Gottes Heiligkeit und von Ehrfurcht gegenüber Gott geprägt sein. Und das drückt sich auch aus bis hinein in Äußerlichkeiten, ja, dass einfach der Mensch sich nicht produzieren kann, dass man nicht Scherze und Witze betreibt im Haus Gottes, dass man auch in der Verkündigung einen heiligen Ernst hat. Das wird heute nicht mehr ernst genommen in ganz vielen Gemeinden und das betrübt den Heiligen Geist. Ja. Und in der Gemeinde muss es auch klare Ordnungen geben, auch zum Beispiel in Bezug auf das Verhalten und auch die Kleidung von den Menschen, die da kommen, dass da nicht Anstoß gegeben wird, Zuchtlosigkeit einreißt, gilt auch für junge Männer. Ja, ich habe schon Gemeinden gesehen, wo junge Männer in Flipflops und Muskelshirts und kurzen Hosen in den Gottesdienst gekommen sind, so als wären sie am Strand. Und das ist ein Unding eigentlich. Ja. Genauso wie aus meiner Sicht es ein Unding ist, in manchen modernen Gemeinden bringen die Leute keine Bibel mehr mit, sondern zücken ihr Smartphone und fangen an, die Bibel auf dem Smartphone mitzulesen. Ja? Und das sind zum Beispiel so Dinge, wo einfach weltliche Gewohnheiten und weltliche Verhaltensweisen in das Haus Gottes hineingebracht werden. Und das ist grundfalsch. Ja? Wir müssen auch in der Gemeinde darauf achten, dass einfach Gottes heilige Maßstäbe regieren und dass da nicht die Welt mit ihrem Schmutz in die Gemeinde eindringt. Ja, da sind wir zum Ende unseres Themas gekommen. Ich möchte das einfach noch einmal deutlich machen. Wir sind berufen, zur Ehre Gottes heilig zu leben, für Gott zu leben in einer immer unreineren und verdorbenen Welt. Wir sind gerufen, die Maßstäbe Gottes auszuleben, dort wo alle Leute um uns herum die Maßstäbe Gottes mit Füßen treten. Das bedeutet, dass wir einen Kampf haben. Das bedeutet, dass wir gegen den Strom schwimmen müssen. Und das können wir eigentlich nur, wenn wir da auch eine innere Entschlossenheit und Überzeugung haben. Und ich hoffe, dass die Worte, die ihr an diesem Wochenende gehört habt, mit dazu beigetragen haben, dass ihr versteht, warum Heiligung nicht ein notwendiges Übel ist, eine drückende Last, etwas von außen aufgezwängtes, sondern eine innere Notwendigkeit für jeden, der dem Herrn Jesus angehört und ihm nachfolgen will. Und dass wir wirklich mit ganzem Einsatz, mit ganzer Kraft danach streben, ein Leben zu führen, das für Christus ein gutes Zeugnis ist. Ein Wohlgeruch des Christussein unter den Menschen hat der Apostel Paulus als Ziel gehabt. Ich möchte schließen mit zwei Bibelstellen aus dem Philipperbrief. Eine, Philipper 2. Das ist eigentlich unser Auftrag, den Gott für uns hat. Und das ist etwas Wunderbares, wenn wir so leben können. Philipper 2, ab Vers 14. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet. Schaut, wir können ein Zeugnis sein mit unserem Verhalten. Wir können ein Zeugnis sein in dieser Welt, die Gott nicht kennt, die voller Sünde und Bosheit ist, voller Finsternis, können wir helle Lichter sein. Und ihr Lieben, lasst uns doch helle Lichter sein. Viele moderne Christen sagen, ja, die Christen können nur dann ein Zeugnis sein, wenn sie sich der Welt anpassen, wenn sie genauso sind wie die Weltleute auch, genauso reden, sich genauso kleiden, wenn die Frauen sich ihre Haare färben und kurz schneiden, dann können sie die Menschen um sie herum erreichen. Und das ist völliger Unsinn. Die Bibel sagt genau das Gegenteil. Ja, wir kennen ja heute die Dimmer. Ja, Finsternis, der Gegensatz ist helles Licht. Aber mit den Dimmern kann man das Licht so weit runterdrehen, dass es fast nicht mehr von Finsternis zu unterscheiden ist. Ja, da ist dann nur noch so Zwielicht, so ein bisschen Grau in Grau. Und das ist nicht der Wille Gottes für uns, dass wir als ein gedimmtes Zwielicht in der Welt sind, sondern wir sollen ein helles Licht sein. Das heißt, der Kontrast zwischen der Welt und uns soll maximal groß sein. Wir sollen so gut wie möglich wirklich nach den Maßstäben Christi leben und dann sind wir ein Zeugnis. Ich kann das nur sagen als ein Weltmensch, der sich mit 30 Jahren erst bekehrt hat, nach einem Leben in der Sünde. Wenn jemand wirklich suchend ist nach dem Heil und nach dem wahren Leben, dann wird ein weltförmiger Christ, der genau denselben üblen Dingen nachjagt, wie man selber auch, überhaupt kein Zeugnis sein. Sondern wenn jemand wirklich suchend ist, dann sucht er eine glaubwürdige Alternative. Jemand, der total anders lebt als er, aber der froh dabei ist und der wirklich den Herrn Jesus ausstrahlt. Das ist ein Zeugnis. Und da gehört auch dazu, dass wir das nicht mit Murren und Bedenken tun. Wisst ihr, wenn ihr auch zum Beispiel wirklich vielleicht in eurem Verhalten, in eurer Kleidung, in manchem Ausdruck, dass ihr noch moralisch rein sein wollt und anständig und für den Herrn leben wollt, dann nützt es gar nichts, wenn das ein junger Christ oder eine junge Christin zum Beispiel widerwillig und mürrisch tut und sagt, eigentlich wollte ich auch so rumlaufen wie ihr, aber ich darf nicht. Das ist kein Zeugnis. Damit können wir niemand überzeugen. Aber wenn wir mit frohem Herzen sagen, ich will es gar nicht anders, ich brauche diesen ganzen Schund und Tand nicht, ja, ich habe etwas Besseres in dem Herrn Jesus, das ist ein Zeugnis. Das überzeugt auch Weltmenschen, auch wenn sie es vielleicht gar nicht zugeben wollen, bringt sie das ins Nachdenken. Also wir sollen fröhliche, frohe, von Herzen überzeugte Boten Jesu Christi sein, die das Leben der Heiligung mit Freuden aus Herzensüberzeugung leben und mit Eifer. Dann werden wir ein Zeugnis sein, so wie es Gott möchte. Ein helles Licht, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Und dann können wir Menschen, die auf der Suche sind, den Weg zu dem Herrn Jesus glaubwürdig weisen. Zum Abschluss ein Wort in unsere heutige Zeit, ein ernstes Wort. Offenbarung 22, Vers 11. Wir leben in der letzten Zeit, wo die Gesetzlosigkeit, die Gottlosigkeit, die Verführung in der Christenheit ausreift, wo die falschen Christen immer offener weltförmig werden und immer schlimmere Dinge dulden, bis hin zu den schlimmsten Sünden Sodoms. Und auf der anderen Seite sind die echten Christen herausgefordert, zu wachsen in der Heiligung, in der Absonderung von der Welt. Und das sagt der Herr Jesus hier. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit. Und der Heilige heilige sich weiter. Also in dieser Zeit sind wir aufgerufen, zuzunehmen in der Heiligung, damit wir ein Zeugnis sein können in dieser verdorbenen Welt von dem Herrn Jesus, der bald wiederkommen wird, um uns zu sich zu holen. Wenn wir diese Hoffnung haben, dann reinigen wir uns so, wie er rein ist. Das ist der biblische Ansporn für Heiligung. Und da möge der Herr uns allen Gnade und neuen Mut dazu geben. Amen. Ja, ich lade noch ein zum Gebet und würde dann abschließen.